Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Ich bin der Daniel und wir befinden uns in der Kampagne Geschichten aus dem Schatten für Der Schatten des Dämonenfürst. Wir befinden uns nun im vierten Abenteuer, Tempel der Schatten, ein Abenteuer für Gesellen und haben gleich mit zwei Problemen zu kämpfen. Zum einen das geifernde Fieber und zum anderen ein verborgener Kultistenort mitten in Kreuzing.
Genau. Bei mir hat es natürlich sehr gut gepasst, diesen Einstieg auch zu wählen. Zum einen, weil ein Spieler nicht konnte. Das heißt, ich konnte ehrlich gesagt eher zufällig am Ende so aufteilen, dass der Spielabend dann nur ging, bis man eben zum Tempel der Schatten gekommen ist und sozusagen diese Einleitung der wandelnden Toten quasi machen konnte, die wir ja in unserem Spiel gar nicht hatten. Du bist ja direkt ab zum Tempel.
Das stimmt, ich habe die wandelnden Toten nicht auftauchen lassen und auch nicht das geifernde Fieber. Diese Stadt im Belagerungszustand dachte ich mir, ach, das werden wir später noch ein bisschen häufiger sehen. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir haben dann direkt mit einem Erdbeben gestartet, was dann das Stadtviertel Säckel durchschüttelt. Und dadurch ist dann eben dieser Eingang aufgetaucht in dem Haus von Katandramus, was ja unser Hauptgegner hier in der gesamten Kampagne ist.
Bei uns hat das mit diesem Einstieg ganz gut gepasst, nicht nur, weil eben ein Spieler fehlte, sondern weil es ja auch der Moment ist, wo man seinen Gesellenpfad wählt. Und zwei Charaktere hatten was gewählt, was mit Natur zu tun hatte. Einer war Kundschafter, glaube ich, gewesen. Der andere hat sich seiner Naturgottheit gewidmet. Und so konnte ich also diesen Einstieg dann auch sehr gut machen mit, man steht vor verschlossenen Türen, man wird nicht reingelassen. Sie müssen irgendwie auf die Mauer hochklettern, werden dann von der Wache nochmal dazu gebracht, doch gefälligst wieder zu verschwinden. Sie haben hier nichts zu suchen und dann sich durch die Stadt zu schlagen. Was aber nicht ganz unwichtig ist, ist diese winzigen Dämonen, die entstehen, wenn man einen der Zombies in Anführungsstrichen getötet hat. Die sind meines Erachtens nicht ganz ohne. Gerade wenn man eine sehr profan kämpfende Gruppe hat, dadurch, dass die dann nur halben Schaden kriegen und selber so ein bisschen wehtun, wenn man da wirklich dann ich hatte dann eine Gruppe von Zombies und theoretisch würde aus jedem von denen so einer aufstehen, dann hat man, glaube ich, da schon ganz gut mit zu kämpfen. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht das auch nicht ganz so ernst nehmen, dass in wirklich in jedem ein Dämon drin steckt, sondern das vielleicht wirklich als Krankheit und man ist verrückt geworden und wahnsinnig geworden oder wie auch immer zu nehmen und nicht dann 1W6 plus 2 Dämonen auf die Gruppe zu hetzen. Das kann auch sehr schnell dafür sorgen, dass das Abenteuer endet, bevor es überhaupt begonnen hat.
Das kann immer passieren beim Dämonenfürst. Das gehört ja mit zum Spiel, dass es herausfordernd bleibt.
Nee, ich sag nicht, man soll es auch nicht zu einfach machen. Ne? Es geht darum, es ist eine düstere Welt, aber man soll diese Sonderfähigkeit, gerade dass sie nur begrenzt Schaden kriegen, im Auge behalten.
Es gibt ein paar Tipps, wenn man dieses Szenario mit dem geifernden Fieber ein wenig gestalten möchte, wie man dann diese infizierte Stadt so darstellt. Also das fängt damit an, dass die infizierten Bereiche natürlich abgeriegelt werden, dass hier und da die Braunröcke härter durchgreifen, dass verschiedene Gruppen aneinander geraten und dass überall Haufen liegen mit verbrennenden Leichen und so weiter. Das kann man alles schön ausspielen, denke ich. Aber wie gesagt, das ist alles bei mir nicht vorgekommen. Ich habe in diesem Szenario ohnehin sehr viel geändert bezüglich der Gegner, die auftauchen, und habe mich dann mehr auf diese Kultisten konzentriert. Und das führte dann dazu, dass die Gruppe bei uns auch relativ zügig in das Haus von Pentachus Katandramus eingedrungen ist und eben diese seltsamen unterirdischen Gänge und Bereiche gefunden hat.
Wir werden jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Raum eingehen. In dem Abenteuer ist das ja eine Doppelseite, die man auch gut nebenbei offen haben kann. Das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt jeden Raum hier nochmal durchgehen und länger dauern, als sich durchzulesen, was im Buch steht. Wir wollen darum so einen Fokus auf so ein paar Besonderheiten geben, die bei uns so im Abenteuer aufgefallen sind. Und ich glaube, das, was in beiden Runden sehr schnell und sofort funktioniert hat, war eben dieser lebendige Teer, der irgendwann auftaucht aus der Tiefe und sich sehr schwerfällig ja auf die Charaktere zubegebig.
Genau, der befindet sich in Raum 9, der im Quell der Dunkelheit. Das war, glaube ich, sehr interessant. Der hat die Gruppe sowohl fasziniert als auch abgestoßen. Da war sehr schnell klar, dass das Ding sehr gefährlich ist. Und da hat man dann entsprechend Abstand gehalten. Was ich vorhin noch kurz anmerken möchte, ist, dass ich diese gesamte Geschichte um Lucretia und ihre Google-Männer hier hab nicht auftauchen lassen. Das kommt auch in meiner Kampagne nicht vor. Es ist ja so angelegt, dass Lucretia eigentlich das Auge des Dämonenfürst wieder in Besitz bringen möchte und Katandramus dieses Auge des Dämonenfürst natürlich hat. Der befindet sich hier auch hier in diesem Ort, in dieser Ritualkammer und ist gerade dabei, mit dem Auge des Dämonenfürsten etwas zu tun. Darum kam auch dieses Erdbeben zustande. Aber wie gesagt, Lucretia habe ich rausgelassen und auch die Google-Männer. Wenn es um Monster geht, die hier irgendwie auftauchen, dann habe ich mich entweder mit Kultisten beschäftigt oder mit einem Knochenscheusal, was sich hier unten befindet, oder eben mit diesem lebenden Teer. Auch den Oculus habe ich rausgelassen, der sich in Bereich Nummer 8 befindet.
Genau, wobei ich habe ihn nicht bewusst rausgelassen, aber es kam gar nicht dazu, dass der Weg von 7 nach 8 gefunden wurde. Auch das vielleicht als weiterer Hinweis. Ansonsten hat man, glaube ich, ein ganz nettes Durchsuchen durch den Dungeon. Was man hier hat vielleicht ein bisschen vorbereiten müsste oder sich nochmal Gedanken drüber machen müsste, ist, dass mir aufgefallen, in dem Raum 3 findet man eben eine Schriftrolle eines Zaubers. Den kann man vielleicht vorher bestimmen, wenn man das gezielt haben will. Ich habe, glaube ich, in dem Moment einen Würfel genommen und ausgewürfelt, was für einen Zauber die Charaktere gefunden haben. Also die Zauberschulen als Zufallstabelle genommen und dann entsprechend zufällig den Zauber ausgewürfelt, den es dann gab, um das so ein bisschen für mich auch spannender zu machen.
Besonders wichtig, den Ettin habe ich rausgelassen. Ich fand, das ist ein ziemlicher Fremdkörper innerhalb dieses Szenarios, der vielleicht interessant ist aufgrund des Gegners, weil Ettin als Gegner ist eben interessant. Aber den habe ich rausgelassen und eben durch einen Knochenscheusal ersetzt, den... Da hatten die Charaktere nämlich schon in dem Szenario zuvor große Angst vor den Knochenscheusalen. Ansonsten bietet sich das Szenario natürlich an, und das sind ja eben dann auch die wichtigen Gegner, noch Dämonen auftauchen zu lassen. Also in der Säulenhalle befinden sich ja bereits kleine Dämonen. Und zum Schluss, im Finale in der Ritualkammer, wird sich noch ein mittelgroßer Dämon befinden. Der hat dann bei mir auch die übrigen Kultisten zerfetzt. Das heißt also, Dämonen haben ja ohnehin kein Interesse daran, wer sie beschwört, außer man hat sie irgendwie gebunden. Hier ist es so gewesen, dass die Charaktere, wir sind ja nur zu dritt, mit 6 Kultisten und einem mittelgroßen Dämon völlig und hoffnungslos überfordert gewesen wären. Das mag vielleicht interessant sein, man muss es aber auch vielleicht nicht zu kompliziert machen, gerade wenn man nur 3 Spieler hat. Der mittelgroße Dämon hat bereits gereicht, um so viel Furcht auszulösen, dass die Charaktere den noch nicht mal bekämpft haben.
Ich glaube, wir sind wirklich weggerannt und haben die Tür noch verschlossen. Ich glaube, wir haben noch das Konstrukt eines Spielers, das quasi sich in den Weg gestellt hatte, um uns die Zeit zu verschaffen, abzuhauen. Ja,
das war ein besonderer Gegenstand, der gefunden wurde. Der hat einer der Charaktere hat zwischen den Abenteuern es geschafft, ein kleines Konstrukt, was Sachen tragen konnte, zu bekommen. Und ja, das musste zurückgelassen werden. Das war zu langsam.
Das hat sich für uns geopfert. Ich kann vielleicht bei uns noch sagen, dass es insofern eine Änderung gab, dass ich die Halle der Schatten, wo hier von Pfeilern steht, in Säulen umgedacht habe, wo die Charaktere auch draufklettern konnten. Das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass sie von dort agiert hatten und auch da so ein bisschen strategisches und anderes Vorgehen hatten, um die Kultisten auszuschalten. Ich glaube, ich habe auch weniger gemacht, weniger Kultisten, aber den Dämonen mussten sie trotzdem bekämpfen. Aber ich habe auch 4 Leute und da mussten sie dann durch.
Wichtig ist in diesem Szenario, dass man zum einen zeigt, es existierte ein Kult in Kreuzingen und zum anderen, der Kultführer ist Pentachus Katandramus. Der wird in diesem Abenteuer vorgestellt, der teleportiert sich dann weg, man sieht ihn kurz, man sieht kurz das Artefakt und dann ist er verschwunden. Dann ist er auch erstmal relativ lange verschwunden in der Kampagne, es sei denn, man möchte ihn als Spielleiter ein bisschen aktiver reinbringen. Aber faktisch taucht er hier einmal auf. Und dann wieder ganz am Ende der Kampagne.
Vielleicht zum Abschluss noch einen Unterschied zwischen unseren beiden Gruppen. Wir sind ja als Spieler quasi rausgerannt, haben wir schon gesagt, haben die Konstrukt als Zeitpolster zurückgelassen und haben dann quasi die Inquisition reingeschickt, die dann ja, auch dafür gesorgt hat, dass wir den Kontakt zur Inquisition aufbauen konnten. In meiner anderen Gruppe ist es so, dass eben einer der Spieler sich entschieden hatte, in die Richtung des Paladins zu gehen. Dadurch gab es diese Verbindung schon und er ist von dem Inquisitor quasi reingeschickt worden, um das endgültig zu klären, weil draußen einfach schon zu viele Leute geschwächt waren. Er dort ein bisschen sich kümmern musste und darum war eben mein Mitspieler derjenige, der dann auch für das Ende dieser Seuche sorgen musste.
Nach diesem Szenario waren dann bei mir die Charaktere auch im inneren Kreis. Also das heißt, der Rat der Stadt hat sich in einen inneren Kreis organisiert, nachdem eben hier die Bedrohung durch die Bruderschaft der Schatten so groß geworden ist. Das heißt, die Charaktere waren zusammen mit dem Inquisitor Randolphus, der Bürgermeisterin Katrin Ecking, Gundrin dem Eisenkrämer, Charybdis und Meister Drehn, die Gruppe, die sich nun um die Bruderschaft der Schatten kümmern muss. Das heißt, danach habe ich die Kampagne auch ein bisschen aufgefächert. Das werden wir dann in einer der nächsten Episoden erfahren, wie dann die Charaktere so ein bisschen auswählen können in den einzelnen Szenarien, die dann so stattgefunden haben.
Genau. Bis dahin wünschen wir euch weiter viel Spaß damit und alles Gute.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.